This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Januar 1945, Breslau. Der Bahnsteig ist schwarz vor lauter Menschen. Hin und wieder schält sich ein Gesicht aus der Masse hervor. Hektik, Panik, Angst. Ich kauere auf dem großen Koffer, den meine Mutter in der Hektik gepackt hat, und habe die Hände wie ein Schloss um die Griffe des Kinderwagens gelegt. Ich muss doch auf meine kleine Schwester aufpassen. Sie schlummert friedlich, und ich beneide sie fast, dass sie all das Treiben um uns herum nicht mitbekommt. Es wird nur noch ein Zug kommen, höre ich meine Mutter zu einer der Frauen sagen. Da müssen wir rein. Komme, was wolle. Das ist unsere letzte Chance. Sonst erwischt uns der Russe. Der Russe. So oft habe ich von den Russen gehört. Ich habe Schwierigkeiten, ihn mir vorzustellen. Aber nachdem alle Erwachsenen so große Angst haben, kann er nur so schlimm wie der Teufel sein. Ob er wohl auch Hörner und einen Schwanz hat? Schnaubend rollt die Lokomotive ein und blanke Panik bricht aus. Mütter brüllen verzweifelt nach ihren Kindern. Kinder weinen und schreien, dass ihre Mütter im Trubel verloren haben. Lass den Kinderwagen nicht los. Meine Mutter hat mir eingebläut, dass ich die Griffe nie loslassen darf. Seit 2 Tagen und Nächten umklammere ich den Griff und bin schon fast damit verwachsen. Selbst als Großmutter Brot und Milch hergebracht hat, habe ich stets eine Hand drangelassen. Großmutter und Großvater dürfen uns nicht begleiten. Großvater arbeitet bei der Bahn und wird nicht aus dem Dienst entlassen. So hat es Mutter mir erklärt. Der letzte Fluchtweg nach Westen ist nicht für sie bestimmt. Der Zug hält quietschend an. Zurücktreten, alle zurück! Schüsse hallen, Schreie. Türen werden aufgerissen und ein beißender Gestank verätzt meine Nase. Stöhnen dringt aus dem Inneren heraus. Eine Frau, die in eine der Türen einbrechen will, wird grob zurückgeschubst. Sie fällt auf den Boden. Menschen trampeln über sie weg. Zurück, habe ich gesagt. Das ist ein Lazarettzug, erklärt mir meine Mutter. Er kommt direkt von der Front. Meine Frage, was die Front denn nun ist, wird sofort beantwortet, als ich den ersten Mann sehe, der mit einer Trage herausgehievt wird. Ihm fehlen beide Beine. Der Kopf ist nur noch ein blutiger Klumpen. Dem nächsten fehlt ein Arm. Manche stöhnen laut vor Schmerzen. Wenn sie doch nur still sein könnten. Viele schlagen sich bei ihrem Anblick die Hand vor dem Mund. Wieder andere sind nur mit sich selbst beschäftigt. Eiter und Blut tropft vor mir auf den Bahnsteig. Wohin kommen diese ganzen Männer? Das müssen doch Soldaten sein. Wie Vater. Ist er einer von ihnen? Stunden verfließen wie Herzschläge. Ich bin dem Tod so nah wie nie zuvor. Hat der Russe etwa die Männer so zugerichtet? Einsteigen, bellt ein Sanitäter und Mutter drückt mich fest nach vorne, direkt in seine Arme. Der Mann hebt mich hoch und schiebt mich ins Innere des Zuges. Mutter hält den Koffer in der einen, meine kleine Schwester in der anderen Hand und folgt mir. Für einen Wimpernschlag fühle ich mich sicher. Wir betreten eines der Abteile. Stockbetten bis an die Decke. Auf die untere Liege. Pro Familie eine Liege. Zu dritt quetschen wir uns auf die stinkende Pritsche. Weitere Frauen und Kinder werden herbeigespült und kraxeln über uns hinweg nach oben. Meine Augenlider sind so schwer, dass ich einschlafe. Als ich wieder aufwache, ist es pechschwarz draußen. Aber der Zug rollt. Ich spüre die Wärme meiner Mutter und Schwester und nicke wieder ein. In der Früh werde ich vom Duft von frischem Kakao geweckt. Eine Krankenschwester drückt mir einen Becher in die Hand. Schluck für Schluck trinke ich. Dann nimmt meine Mutter davon. Fremde Gesichter blicken von den Liegen nach unten. Der Gestank hier im Abteil ist unerträglich und doch klagt niemand. Ich muss unbedingt auf die Toilette, aber ich traue mich nichts zu sagen. Wo sollte ich auch hingehen? Ein paar Stunden werde ich wohl noch aushalten können. Haben wir es geschafft? Frage ich meine Mutter. Im Moment sind wir in Sicherheit. Sie streicht mir eine feuchte Strähne aus dem Gesicht. Wir rollen Richtung Westen. Das ist die Hauptsache. Hauptsache weg von den Russen. Am Fenster sehe ich, wie die Landschaft an uns vorbeizieht. Wälder, Ruinen, Rauchsäulen. Häuser, in denen mal Menschen gewohnt haben. Ich schließe die Augen und zwinge mich weiter zu schlafen. Der fahrende Zug wiegt mich ein. Wohin er uns bringt, das weiß ich noch nicht. In der heutigen Folge spreche ich mit Brigitta Mattea Thiele. Sie wird 1938 in der Nähe von Breslau geboren und wächst bei ihren Großeltern auf dem Land auf. Ihre Kindheit ist glücklich und unbeschwert. Die Mutter ist berufstätig, der Vater als Soldat eingezogen. Ende 1944 wird ihre kleine Schwester geboren. Brigittas Leben ändert sich schlagartig, als die Rote Armee näher rückt und nur noch die Front fast vor der Haustür ist. Der Familie bleibt nur eines: fliehen um jeden Preis. Brigittas Mutter packt einen einzigen Koffer, in dem nur das Nötigste eingepackt werden kann. Dann begibt sie sich mit ihren beiden Töchtern an den Bahnhof. Mehr als 2 Tage hat Brigitta dort aus und wartet auf einen der letzten Züge, die die Zivilisten aus der Stadt bringen sollen. Als Verwundete ausgeladen werden, merkt Brigitta auf einen Schlag, was Krieg wirklich bedeutet. Ihre Mutter schafft es, für sich und die beiden Töchter einen der heiß umkämpften Plätze zu ergattern. Der Zug rollt Richtung Westen. Eine eigene Stadt, in der Kinder geboren werden, aber auch Menschen sterben. Sie erreichen Bayern und kommen dort als Flüchtlinge auf einem Bauernhof unter. Dort werden sie auch wieder mit dem Vater und den Großeltern vereint. Nach ihrer Schulzeit zieht die Familie nach München, wo Brigitta heute noch lebt. Hört jetzt rein das Interview, damit ihr Brigittas Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt.
Also wie gesagt...
Genau, zu Beginn, die erste Frage ist immer, ob Sie eine kurze Biografie geben können, wann Sie geboren wurden und wo.
Also ich bin 38 geboren, in Schlesien, in einem kleinen Dorf außerhalb von Breslau. Bin bei meinen Großeltern groß geworden bis zum 6. Lebensjahr. Meine Mutter war berufstätig, mein Vater war im Krieg. Mhm. Und hatte dort eine Kindheit... traumhaft. Mhm. Alles war da zum Essen, da waren Karnickel, Ziegen, Garten, Honig, Obst, alles. Mhm. Und dann musste ich in die Schule, war 44, musste ich nach Breslau. Ich, das Landkind, in die Stadt. Und meine Mutter hat mit einem in die Schule gebracht. Und ich ging aber dann ein paar Wochen. Und da hatte ich schon die ersten Schwierigkeiten. Weil wir mussten in der Früh den Hitlergruß. Und da war ich nicht fähig, weil ich kannte das nicht. Mhm. Ich bin ja im Landkurs, da war das nicht. Da hat man's. Und meine Großeltern haben ganz allein gewohnt. Mein Großvater war Bahnwärter. Mhm. Also das war also wirklich in der Taiga, so ungefähr. Also weit und breit Dorf und so. Also hat man diesen Gruß da nicht. Und das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich irgendwie gewehrt. Und da musste ich Ecken stellen. Ne?
Das war damals ja üblich, gell?
Das war üblich. Naja, und da bin ich ein paar Wochen in die Schule gegangen und dann ist der Krieg ja immer näher gekommen. Und dann haben wir noch Weihnachten gefeiert. Ich weiß noch, war so Christbaum und so. Und mein, wie gesagt, mein Vater war ja nicht da und meine Schwester ist 43 geboren. Die war ja dann noch Baby. Und dann kam der Krieg näher und dann war es Januar 45.
Wie hat man das gemerkt als Zivilbevölkerung, dass die Front immer näher kommt?
Es war immer wieder Fliegeralarm. Wir haben in den Sachen geschlafen, im Mantel, in Schuhe, Fliegeralarm, sofort raus in den Keller. Also das ging da schon los. Gell? Und dann, ja, wie gesagt, war die Schule mal aus, war ja nichts mehr, weil dauernd Fliegeralarm war. Also es war halt immer näher. Auf der anderen Seite haben die Leute gesagt, der Krieg dauert nicht lang. Das war so ein blöder Spruch. Also wissen Sie, wenn man dann erwachsen ist, denkt man drüber nach und sagt, was soll der Blödsinn? Also man kann doch nicht sagen, der Krieg dauert nicht lang, gell? Wo überall gekämpft wird. Na jedenfalls war es dann Januar 45 und da hat es geheißen, wir müssen jetzt weg. Wir müssen weg, wir müssen flüchten, weil der Russe immer näher kommt. Also das war halt immer so zack, zack. Also, Koffer gepackt, Kinderwagen, meine Schwester war im Kinderwagen, zum Bahnhof.
Was haben Sie alles eingepackt, wissen Sie das noch?
Nur Sachen zum Anziehen, es war nur ein Koffer. Meine Mutter hatte den Kinderwagen, ich war 6 Jahre alt, meine Schwester war im Kinderwagen. Also nur ein Koffer zum Anziehen.
Ja.
Also sonst nichts. Nichts ging nicht, kann sie nicht mehr tragen.
Ja, klar, kein Spielzeug,
nichts, alles gar nichts. Und dann sind wir am Bahnhof, schwarz vor Menschen.
Nach Breslau dann zum Bahnhof?
In Breslau. Menschenmasse, also lauter Frauen mit Kindern, ist ja klar, und alte Leute. Und dann hieß es ja, also ein Zug kommt irgendwann vielleicht, also warten. Und meine Mutter hat ihm gesagt, du setzt dich auf den Koffer und bleibst dort sitzen. Weil die haben dir nämlich den Koffer unterm Hintern geklaut. Was? Die eigenen Leute.
Ja.
So war's. Und dann kam endlich ein Zug und dahin, also dann rein.
Was
also,
hat das für ein Gefühl bei Ihnen ausgelöst, als Sie damals ja noch ganz klein waren?
Das hat man nicht bewusst wahrgenommen. Man hat funktioniert.
Ja.
Also ich habe funktioniert. Ich musste auch noch ein bisschen auf meine Schwester aufpassen, auf das Baby und den Koffer und das ganze Tumahuma.
Ja.
Man konnte nicht klar denken. Vieles ist mir viel später eingefallen. Jedenfalls kam dann der Zug und wir sind eingestiegen und da hieß es immer aufs Land. Das höre ich heute noch. Also aufs Land. Also ob der Russe nicht aufs Land kommt. Also Plätze. Und dann sind wir also Richtung meiner Großmutter. Das waren dann von Breslau ca. 60 Kilometer und irgendwann blieb der Zug stehen, das weiß ich noch, der Ort hieß Königszelt. Fuhren wir weiter. Alles aussteigen. Der Schnee war so hoch.
Das war so ein kalter Winter.
Das war ein kalter Winter. Da war minus 20 Grad. Das weiß ich noch.
Ja.
Also, und dann hatten wir ja nicht solche Kleidung. Wir hatten ja normale Strümpferl und so ein bisschen halb hohe Schuhe oder so. Das war ja nur nass. Das war. Und meine Mutter sagt, wir müssen jetzt gehen, wir müssen jetzt bis zur Oma gehen. Wir sind gelaufen durch den Schnee, immer wieder stecken geblieben und. Und da war noch eine Frau dabei von unserem Haus, die war allein, die hatte keine Kinder, Nachbarin aus Breslau. Und da hat die Mama gesagt, sie soll halt mit uns mitkommen. Ihr Mann war auch im Krieg, also gut, war diese Frau noch dabei. Und dann sind wir irgendwann bei meinen Großeltern angekommen. Da war aber schon die Cousine von meiner Mama da, mit ihrer Familie, zwei Kinder. Und das war, wie gesagt, ein kleines Haus, ein Häuserl. Heute ist so ein Bahnwärterhäusl eigentlich, sein so, gell? Und da waren meine Großeltern und meine zwei Tanten. Also die Schwestern von meiner Mutter, die waren damals so 18, 17, 18. Und wir waren jetzt zwei Familien mit der Frau. Und das ganze Haus habe ich später rekonstruiert, hat vielleicht 60 Quadratmeter gehabt.
Das ist ja nichts, gell, für so viel Leid.
Ich weiß gar nicht, wo wir geschlafen haben. Am Fußboden. Die Mädel, die Tanten von meiner Mama, die haben am Boden oben geschlafen, am Heuboden. Und ich weiß es nicht mehr, das kriege ich nicht mehr hin. Mhm. Naja, jedenfalls hieß es, und meine Mutter, das war ja also furchtbar. Meine Mama war ja damals noch jung, meine Mama ist 15 geboren und das war dann 45, also sie war ja noch junge Frau. Ist ihr eingefallen mit der Nachbarin, sie müssen noch mal zurück nach Breslau was holen.
Ui. Was wollt ihr da holen?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich beim besten Willen nicht. Was die holen mussten, zu Fuß.
Wahnsinn.
60 Kilometer. Mhm. Der Russe stand aber kurz vor Breslau. Und irgendwann nach 3 Tagen sind sie wieder gekommen. Was sie gebracht haben, weiß ich nicht. Wir konnten ja sowieso dann nicht mehr mitnehmen, wie das, nee, was wir ja hatten. Und dann ist mein, also gut, war die wieder da. Und dann ist meine Großmutter gekommen und hat gesagt, du, ihr müsst weg, es wird immer schlimmer, also der Russe kommt immer näher, ihr müsst weg. Und Schweidnitz, das war bei Schweidnitz, das war so eine Kleinstadt, war der nächste Bahnhof. Und er hat gesagt, es hat geheißen, es kommt noch ein Zug, der rausgeht aus dem Kriegsgebiet, er war es ja schon. Aber wann der kommt, weiß man nicht. Also wieder eingepackt, Kinderwagen, wieder durch den Schnee auf dem Bahnhof. Wieder Menschenmassen. Schwarz vor Menschen, das kann man sich nicht vorstellen. Alles wollte weg, das ist klar.
Ja, klar.
Und dann saßen wir dort auf dem Bahnsteig. Also der Bahnhof war ja nicht groß und das war ja gleich voll. Also Bahnsteig, kalt, eiskalt. Ich glaube, 2 Tage waren das.
Zwei Tage
am Bahnsteig. Wir waren fast erfroren. Meine Großmutter ist dann irgendwann nächsten Tag gekommen und hat uns in der Milchkanne Suppe gebracht.
Aber die Großeltern haben nicht versucht wegzukommen, oder?
Die durften nicht.
Die durften nicht.
Weil mein Großvater bei der Bahn war, aber das war eine kleine Straße, wo der Dienst gemacht hat. Das war wie ein Feldweg und dort musste er die Schranken bedienen. Der durfte nicht weg.
Wahnsinn.
Die durften nicht weg, die mussten bleiben. Und nur wir mit den Kindern, also die Frauen mit den Kindern, die durften weg. Also irgendwann nach 2 Tagen kommt dann ein riesenlanger Zug. Aber wir dürfen nicht einsteigen, weil, und das müssen Sie sich vorstellen, weil die Verwundeten ausgeladen wurden. Das war ein Lazarettzug.
Okay.
Ich sehe die Leute noch heute. Beine weg, Hände weg, verbunden, alles haben die rausgetragen. Was ist mit denen passiert? Die haben sie dem Russen überlassen.
Haben es einfach da liegen lassen.
Die haben die in ein Schweidnitz, irgendwo hat es geheißen, die kommen in ein Krankenhaus. Und ich habe das... Viel, viel später habe ich dann darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, was haben die mit den Männern gemacht? Die haben die dem Russen überlassen. Die konnten ja auch nicht mehr weg, das war der letzte Zug.
Mhm.
Also wir dürfen nicht einsteigen, der Zug wird gereinigt. Also wieder ein paar Stunden warten. Und dann endlich rein. Und dann hatte jede, und dann waren diese Stockbetten, war ein Lazarettzug, 3 Betten aufeinander, war ziemlich breit. Eine Familie hatte ein Bett. Und dort hast du gewohnt, auf dem Bett, war ja dann nur ein Gang.
Der Kinderwagen hat wahrscheinlich gar nicht mehr reingepasst.
Der Kinderwagen wurde in eine Ecke geschoben, irgendwo verstaut. Da waren die Sanitäter dabei, da waren Ärzte dabei, da war Küche dabei. Das war eine rollende Stadt. Und dann hat natürlich gedauert, bis sie alle verstaut waren. Und war alles frisch überzogen, alles frisch gemacht. Der ganze Zug war sauber. Also gut. Jetzt irgendwann fuhr der los, aber es war warm. Da drin war es warm.
Und gut, dass man auch Platz kriegt, hat wahrscheinlich.
Schon ja, aber alle... sie haben alle untergebracht.
Okay.
Sie haben alle untergebracht. War ellenlang.
Mhm.
Und fuhr dieser Zug endlich los. Dort gab es Frühstück, Mittagessen, Abendessen, war ja Küche da. Es waren Lebensmittel da. Es war alles da. Also, das war für mich. Das war toll, viel Kakao. Also wirklich in dem Zug, also da sind Menschen gestorben, Kinder geboren.
Wahnsinn.
Es war eine rollende Stadt. Was nicht da war, war Wasser.
Okay.
Weil wenn der auch irgendwo gehalten hat, es war ja so gefroren. Wissen Sie, wenn man da Wasser auftankt, der Zug, das war ja alles gefroren. Also sind, wenn der Zug gehalten hat, ab und zu in freier Strecke alle Frauen raus mit was auch immer, Töpfe, Stiegel, Pfannen, was da war, haben Schnee geholt, damit Wasser da war. Und dann war wieder Fliegeralarm, musste der Zug wieder stehen bleiben. Weil den Russen war es egal, ob da ein rotes Kreuz drauf war auf dem Zug oder nicht. Ich meine, die hätten uns bombardieren können, also so war es nicht. Also wie lange das ging, weiß ich nicht mehr, aber dann zimperte ich die Tschechei. Und dort hat er auch gehalten und meine Mutter hatte noch so einen ganz kleinen Koffer dabei mit so Seifen und so Kosmetiksachen und Haarbürsten und der ist verschwunden. Der hat jemand geklaut. Weil alles konntest du ja nicht beabsichtigen. Du warst ja, wenn der eine Koffer noch da war.
Und die Kinder am Ende
noch da. Die Kinder. Ja, und dann wollte meine Mutter, hat viel Geld gehabt, weil wir waren ja nicht arm, und wollte in der Tschechei Seife kaufen. Die haben mir nichts verkauft. Nicht im 100 Mark hätten die der Stück Seife verkauft. Also so, ja. Und dann irgendwann sind wir dann in Österreich gelandet, in Schärding, und da war eine Station. Also raus alles, und dann wurden wir so auf so Bauernfamilien verteilt. Jede Familie irgendwo hin. Und ja, da wurde dann unsere Kammer zugewiesen, haben auch Betten. Wir hatten ja auch kein Bett, keine Zudecke, nichts, gar nichts. Wirklich, wie es halt so gehst.
Ne? Ja.
Und ja, und dann haben sie uns Betten und die haben uns dann nicht aufgenommen. Und meine Mama war ja eine rührige Frau eigentlich und wo Arbeit war, hat die geglaubt. Die ist mit aufs Feld gegangen, die ist mit ins Heu, die hat Kartoffeln mit. Immer um uns was, damit wir was zu essen haben. Wir konnten ja nichts kaufen. Es gab ja nichts in dem Sinne. Zu essen gab es gar nichts.
Nee.
Also ich krieg das alle mal zusammen. Ich glaube, wir sind dort auch gar nicht in die Schule gegangen. Weil das eigentlich immer geheißen hat, das ist eine Zwischenstation. Wir können dort nicht bleiben. Wir sind aber geblieben bis... Wir sind im Januar irgendwann dort angekommen, Ende Januar, glaube ich, oder Anfang Februar, ich weiß gar nicht, das weiß ich nicht mehr. Und im Mai war ja der Krieg zu Ende.
Können Sie sich an die Bauersfamilie erinnern, was das für Leute waren?
Ja, ja, also es waren nette Leute, aber sie haben halt dann mit der Jausen gemacht und ich saß irgendwo unterm Tisch und hatte Hunger. Also da hat niemand dran gedacht, dass ich was zu essen kriege. Ja. Und meine Mutter hat halt dann am Abend, weil es beim Feld war, ein Stück Brot und ein Liter Milch gekriegt. Das war's. Aber sonst, sie waren sehr nett und sie waren nicht böse zu uns oder im Gegenteil. Also ja, oder sie haben dann Most gemacht und dann hat man Most getrunken. Und also es war gut. Und dann, in der Zwischenzeit, da waren ja auch die Arme schon in Österreich, sind die mit dem Jeep auf den Hof gekommen, haben Stahlhelm runter, sind in den Hühnerstall gegangen und haben die Eier geholt. Alle Eier, die sie gefunden haben. Und wenn sie noch irgendwo ein Gesellschaft gefunden haben, das haben sie dann auch mitgenommen, also ohne zu fragen. Das waren ja die Besatzer, ist so. Also gut, jedenfalls war dann der Krieg zu Ende, das war ja Anfang Mai, ich glaube 4. Mai war das, glaube ich. Und dann mussten wir irgendwann wieder weg. Also wir können nicht bleiben, wir müssen alle wieder weg. Also gut, wieder ein Bargeld, wieder fort. Und dann sind wir in einen Güterzug. Da war nur Stroh am Boden und sonst nichts. Alles in den Güterzug. Wir saßen am Fußboden im Stroh. Wir wussten nicht, wo es hingeht, nichts. Und sind dann in Schwaben gelandet, so bei Mindelheim da. Also, und dann hat man uns, die ganzen Frauen mit Kindern, in ein Gasthaus oben, weiß ich noch, war ein ganz großer so wie ein Tanzsaal hin, dort saßen wir. Und dann kamen die Bauern und haben sich die Leute ausgesucht, wie die Sklaven. Wie die Sklaven. Da haben wir gesagt, ah, die mag ich nicht, die hat drei Kinder. Und genau so. Genau so. Und wir sind dann fast bis zum Schluss übrig geblieben, so ungefähr vielleicht.
Wahrscheinlich wegen dem Baby, oder? Weil keiner ein Baby im Haus
so
haben
wollte. Ungefähr. Mhm. Und dann kam ein Bauer und der hat dann gesagt, zur Mama hat sie begrüßt und so. Ja, kommt mit, hat er dann gesagt. Also gut, sind wir mit. Da haben uns da so eine Kammer zugewiesen, die war nicht so groß, nicht einmal so groß wie der Raum da. Und dann, ja, war zwei Betten drin und waren auch Überbetten und Kopfkissen, das haben wir alles gekriegt. Und meine Mutter natürlich wieder mitgeholfen, das ist ja klar, damit wir was zu essen haben. Ne? Und ja, und dann wurde auch wieder eine Schule eingerichtet, wir waren ja dann viele Kinder, das war ja ein kleines Dorf. Da waren ja viele Flüchtlingskinder, wurde die Schule eingerichtet, der Lehrer kam aus dem Sudetenland. Und da war ein Klassenzimmer und da waren ja alle Klassen drin. Also von 1 bis 8 so ungefähr, gell? Weil die Dorfkinder waren ja da auch noch da in dem Sinne. Also gut. Also das war aber eine schöne Zeit, muss ich sagen. Wir sind am Dorf groß geworden. Wir hatten alle Freiheiten. Wir hatten, das einzige war, wir hatten immer Hunger. Ich hatte immer Hunger. Ich bin natürlich dann gewachsen und war Zaundür. Ich hatte immer Hunger, also das Gefühl, Hunger zu haben, und das hat mein Mann auch immer erzählt. Also ich habe immer Hunger gehabt, gell?
Ja.
Weil richtig satt essen konnte man sich wahrscheinlich überhaupt nicht. Na jedenfalls war dieser Bauer da, der war allein und war nicht verheiratet, und der hat dann geheiratet und hat dann so, naja, so einen Stallmarkt geheiratet, nur damit er Erbe kommt. Der Hoferbe war ein großer Hof. Und das war wirklich ein Stallmarkt. Also die hast du nur mit dem Kopf durchgesehen und mit dem Stall gewandt. Die hat sich nie geduscht und gewaschen, und aber wie auch immer. Und dort haben wir gewohnt. Und dann inzwischen, das war dann 1949, ist mein Vater heimgekommen. Der war in jugoslawischer Gefangenschaft. Und dann ist sowieso besser geworden. Dann haben sie uns noch eine zweite Kammer.
Haben Sie in der Zwischenzeit Nachrichten von ihm bekommen oder Briefe? Oder wussten
Nein,
Sie
wir, haben, nichts dann, wir haben dann durch das Rote Kreuz, hat gesucht und hat sie auch gefunden. Mhm. Und so haben wir auch unsere Großeltern wiedergefunden.
Ah, okay.
Weil die sind dann ganz, da war der Russe, glaube ich, schon da, zu Fuß. Mein Großvater hat ein steifes Bein vom Ersten Weltkrieg gehabt, zu Fuß mit dem Leiterwagen von Schlesien durch die Tschechei nach Österreich gelaufen.
Was?
Muss man sich vorstellen. Das. Und die zwei Tanten, die Tante Ruth und Tante Lenkin, die waren ja, wie gesagt, so 18, 19 so. Die sind dann, und dann haben sie im Heustadl irgendwo übernachtet, weil, ja, hatte ja keiner übernachten lassen, und die sind dann noch vergewaltigt worden von den Russen, die zwei Mädels. Also wie gesagt, die sind dann in Passau in einem Lager gelandet, und die haben wir dann durch das Rote Kreuz gefunden. Und die sind dann auch da nach Schwaben in das Dorf gekommen. Gell. Also war wieder so die Familie so vereint. Und wie gesagt, mein Vater dann heimgekommen ist, dann hat er dann Arbeit gekriegt in München. Und
was hat der Papa erzählt vom Krieg
wenig,
damals?
Wenig. Weil ab und zu hat er was erzählt, eigentlich mehr nicht vom Krieg. Mein Vater ist in Narvik, aber das weiß ich nicht, welches Jahr das war. Das weiß ich nicht mehr. Verwundet worden. Der hat hier in die Nase einen Schuss gekriegt und die Nase war weg und so. Und ist aber dann nach Breslau, das war alles unterm Krieg, zur Behandlung und zur OP nach Breslau gekommen. Und meine Mutter war jeden Tag drin und hat ihn so quasi mit gepflegt. Und dann hat man zu der Zeit, das war eigentlich schon ganz toll von den Ärzten, also hat man aus dem Oberschenkel und hier aus der Stirn Haut genommen und hat eine neue Nase gemacht.
Also schon so weit gediesen.
So weit war das
ja.
Schon.
Wahnsinn, also, ja.
Ich meine, das war so ein bisschen rund. Es war nicht so, aber es war eine Nase.
Ja.
Und man hat sie auch nicht grausen müssen, sondern es war halt, man hat gesehen, da war irgendwas, aber es war eine Nase, und das hat funktioniert und War wirklich toll.
Wahnsinn.
War aber lange gedacht. Aber er war dann, ja, war dann quasi gesund geschrieben in dem Sinn. Musste wieder in den Krieg. Ja. Gab ja nicht.
Und?
Ja, war Krieg.
Was war der Papa für ein Jahrgang?
Papa war 11.
11er Jahrgang.
Papa ist 11 und die Mama 15.
Mhm.
Und wie gesagt, ja, und dann kam der Gefangenschaft und dann musste er Arbeit irgendwo finden. Da war früher Schreiner und hat dann in München eine Arbeit gekriegt und ist dann gependelt von Samstag bis nächste Woche Samstag mit dem Zug. Und es sind also Luftlinie 135 Kilometer von Mindelheim da bis nach München. Und hat halt dann auch ein bisschen Geld schon verdient und so weiter. Und es war, meine Schwester hat gesagt, die war damals, ja, warte mal, 8 bis 6 Jahre. Ne? Und dann hat gesagt, Mama, was will der fremde Mann bei uns? Der soll wieder gehen.
Hat's gesagt, oder?
Die hatten ja nicht gekannt.
Ja, ja, klar.
Der war ja dann nicht mehr da.
Mhm.
Und ja, und dann, naja, dann hat sie das akzeptiert, dass es der Papa ist, aber es war schwer, gell. Und unsere Mama hat immer gesagt, das war meins, gell.
Mhm.
Unsere Mama hat dann immer gesagt, viele Flüchtlinge haben dann da unten ein Haus gebaut, wenn die Männer gekommen sind oder so. Und dann hat meine Mama gesagt, ich bleib da nicht, hat gesagt. Die Kinder müssen in die Großstadt, wir müssen nach München. Ging immer so, immer los, geil. Und dann, das war dann schon 55, 56, sind wir dann nach München gezogen.
Da waren sie eh wirklich viele Jahre dann in Schwaben.
Die ganze Schulzeit, dann gab es keine Lehrstelle, da gab es keine Arbeit.
Da fuhr kein sie Bus. Weg sozusagen.
Ja, ging ja gar nicht anders. Und dann, ja, dann hast du halt so alles Mögliche gemacht und dann wussten sie, und dann hat man uns Flüchtlingskinder, weil wir ja so stellenweise, was zur Schule ging, ein Jahr geschenkt. Also wir sind so quasi mit der 7. Klasse aus der Schule gekommen. Ja, jetzt, was jetzt?
7. Klasse ist ja gar nichts, gell? Da ist man ja
was jetzt?
Totales
Arbeit, nichts, Schule, nichts, Gymnasium sowieso nichts oder irgend sowas. Und dann hat man nicht gewusst, wohin mit uns so ungefähr. Und dann hat man uns Mädchen in die Klosterschule zur Nähe- und Kochschule geschickt, ein Jahr. Und da mussten wir pendeln, jeden Tag 12 Kilometer bei den Klosterschwestern. Also es war eine nette Zeit, wir waren jung und haben alles nicht so eng gesehen, so ungefähr, gell. Und die erste Zeit mit Zug und dann, glaube ich, habe ich irgendwann eine Radlschlaube gehabt und dann waren wir da in dem Kloster. Sind aber abends immer wieder heimgefahren. Also wir haben dort nicht gewohnt, es war Mittelschule.
Mhm.
Es gab auch Schüler, die haben dort gewohnt, aber wir sind wieder heim. Ja gut, dann war das vorbei, das Ende. Ja, jetzt habe ich wieder keine Arbeit, wieder nichts, gell. Und dann habe ich endlich eine Lehrstelle gehabt in Memmingen. Und ich weiß gar nicht, warum das so war. Ja, da ist, glaube ich, die Mama dann krank geworden. Jedenfalls musste ich wieder aufhören. Irgendwas war wieder.
Was wäre die Lehrstelle gewesen damals?
Das war in der Bäckerei.
Mhm.
Aber Lehrstelle in dem Sinn war es nicht. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen und habe müssen die Backstube putzen.
Also nichts gelernt quasi.
Ja. Und dann bin ich, na, ich weiß gar nicht, aber da war irgendwas, das bringe ich aber nicht mehr zusammen. Manches ist einfach weg. Und dann bin ich zum Salamander, das war eine Fabrik in Türkheim. Und dort konnte man auch wohnen und so und haben dort Schuhe gesteppt. Also Oberleder und Futter und so. Richtig Fabrik, riesengroß. Junge Leute alle, gab aber keine Arbeit weit und breit. Also gut. Und eines Tages ging das Telefon und dann musste ich ins Büro und dann hat der Papa gesagt, komm sofort heim, wir ziehen nach München. Das war dann 55, 56 so. Und da sind wir knallauffall, also umgezogen. Und hat einen Berg am Leimer Wohnung gehabt. Es war in so einem Zweifamilienhaus und war schön. Und wir waren eigentlich alle happy. Wir waren alle glücklich. Ich meine, es war eine glückliche Zeit für uns Kinder dort. Also wir konnten uns rumtreiben überall, es gab kein Auto, kein nichts. Aber wir waren trotzdem happy, dass wir in der Stadt waren. Und wie gesagt, mein Vater hat, mit wem er erzählt hat, das war mein erster Mann. Die Männer haben sich unterhalten, weil der war bei der Fremdenlegion. Mein erster Mann. Und da haben sie sich unterhalten und mit meinem zweiten Mann haben sie sich auch unterhalten, weil, wie gesagt, der in Dresden war. Also die waren ja beide im Krieg. Aber sonst mit uns hat er wenig geredet. Und das habe ich immer wieder festgestellt, dass die Männer nicht viel erzählt haben. Gell? Mhm. Ich meine, er hat dann von Jugoslawien, von der Gefangenschaft, das war also locker, das war nicht so streng und so. Also da war es also nicht so tragisch. Und dann hat man halt gemeint, man kommt da immer wieder. In Russland war es schlimmer in Gefangenschaft, das war klar. Da war ja erstens die Kälte. Und zweitens gab es ja gar nichts zu essen und in Jugoslawien gab es noch ein bisschen was zu essen und so weiter, aber er hat wenig erzählt. Also, wie gesagt, ja, so war die Geschichte.
Mhm. Und Ihr erster Mann, wo war der genau eingesetzt?
Der war nicht eingesetzt, der ist freiwillig in die Fremdenlegion gegangen. Das war so eine Zeit. Der war noch gar nicht volljährig. Also erstens war das mit seiner Mutter nicht so, die hatten da, sie waren nicht verheiratet und der war ledig und das war ja auch so eine Geschichte, dass du ein lediges Kind gehabt hast und dann war er bei den Großeltern in Katowice und dann kam der Krieg und dann kam und meine Schwiegermutter, meine erste, die war hier in München und dann musste er wieder her und die hatten dann in ein Heim gegeben. Und wenn sie dann so herwachst, dann fängst du im Heim auf und so weiter und dann ist es abgehauen. Und hat sich zur Fremdenlegion verpflichtet. 5 Jahre. Und du musstest ja dann, wenn du nicht volljährig warst, unter dem falschen Namen, irgendeinen Namen, das war dir nicht wurscht, weil der Franzose war da nicht so. Und der war dann in der Ausbildung und dann in Vietnam im Krieg. Also doch, Krieg. Mhm. Und dann war der Krieg zu Ende und dann ist er zurück und dann ist er entlassen worden, also regulär entlassen worden. Und da haben wir uns kennengelernt, ja. Ich sag, mein zweiter Mann war in Dresden. Mhm. Ja. Alle kriegsgeschädigt.
Ja, das ist klar.
Alle. Aber ich habe...
Hat der in Dresden gelebt damals oder ist der auch quasi...
Nein, mein Mann war aus Dresden. Meine Schwiegermutter, die hat dann in DDR-Zeiten immer noch dort gelebt. Die haben auch so ein kleines Häusl gehabt in der Pferdemetzgerei. Und da gab es dann immer ein bisschen was zu essen. Mhm. Also da haben sie Pferdewurst gemacht und so weiter. Und das Sechste war ja... Aber ich bin mit meinem zweiten Mann zusammen, da habe ich gesagt, und da war hier Pferdemetzgerei doch. Da unten war einmal eine und dann fing der alle im Markt. Da hat mein Mann einmal gesagt, ja, ich möchte vielleicht einmal eine Pferdewurst essen. Na ja, ich sagte, kauft heute mal ein Stück. Sag ich, aber das eine, sag ich dir gleich, schmecken tut die dir nicht mehr. Sag ich, du hast ja damals Hunger gehabt. Sag ich, aber ja, kauft doch eine, tatsächlich. Sie hat die Pferdewurst gekauft, das ist wie so eine Leone gewesen. Mhm. Na, hat er gesagt, die schmeckt nicht. Sag ich, siehst du das? Der Geschmack was anders. Sag ich, und da hat das Hunger. Sag ich, du hast alles gegessen. Sag ich, was? Du hast recht. Also der Geschmack ist anders geworden. Wissen Sie, es gibt da Sachen, die ich nicht mehr esse. Mhm. Ich esse keine Graupen. Weil es gab diese Graupensuppe im Krieg, überall gab es nur
die
Graupen.
Ganze Zeit, ja.
Und da waren diese Spleißeln da drin. Und so. Furchtbar. Und meine Schwester hat mir gesagt, ja, dann mache ich eine Kürbissuppe. Sag ich, ich esse nie mehr Kürbis. Meine Mutter hat dann so ein Stück in dem Schwaben da, in dem Oberitten hieß das, ein Stück Garten von den Bauern gehabt. Und da hat die Kürbis, aber die Kürbis waren ja dann schon alt in dem Sinn, die waren ja so riesengroß und alt, die hat mir nicht so kleine Kürbis wie heute so. Es hat alt geschmeckt. Ich esse keine Kürbis mehr. Also, na.
Der Hunger ist der beste Koch, gell? Wenn man nichts hat. Dann
ja, und dann war ich halt, wie gesagt, die halt Konfirmation, da war ich dann so 14 und da bin ich immer umgefallen. Weil ich halt so spindeldürr und so groß und dann hat unser Pfarrer, der evangelische Pfarrer, der hat mich dann in Erholung geschickt, war bei 53 oder so, am Ammersee hat gesagt, du musst in Erholung, du musst dich satt essen, du musst richtig essen, das wird sonst nichts mehr. Und dann bin ich in Erholung, habe ich immer die doppelte Portion gekriegt, weil man war so ausgehungert, verstehst du? Das waren ja Jahre mit Hunger. Also, und da hat es immer geheißen, einer hat dann gesagt, ja, du bist zwar gewachsen, aber die inneren Organe, die müssen noch wachsen, die sind zurückgeblieben, so ungefähr. Ja, war dann alles gut. Und aber wie gesagt, es war eine schlimme Zeit.
Die große Bewunderung gebührt ja dieser Müttergeneration, die damals eben so viel möglich gemacht hat und so viel auf sich genommen hat, eben um die Kinder in Sicherheit zu bringen.
Wenn ein Kind sagt, Mama, hast du Brot? Und der Mutter sagt, ich habe kein Brot. Das kann man sich heute nicht vorstellen.
Ja.
Das kann man sich nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn kein Brot da ist.
Ja.
Also das,
Und diese langen Wege dazu zu gehen, eben durch den Schnee, so viele Kilometer, die Kinder da sicher durchzubringen.
Und wie gesagt, wo dann unser Papa gekommen ist und der Geld verdient hat. Und dann ist man also Samstag zum Einkaufen, zum Metzger und konnte dann ein Fleisch kaufen und eine Wurst. Und das waren halt wirklich tolle Sachen, die man dann gegessen hat. Oder nach der Währungsreform 48. Vorher gab es nichts. Sie sind zum Kramer gegangen, das waren ja bloß Kramer da dort. Da hat der ein paar Brikett gehabt und ein bisschen Sauerkraut. Kein Mehl, kein Zucker, kein Butter, sowieso nicht. Und nicht einmal Margarine. Und nach der Währungsreform war alles da. Auf den Schlag. Die haben das alles zurückgehalten. Weil das gibt es ja nicht.
Dass auf einmal über Nacht quasi alles produziert wird. Gell?
Das ging ja nicht. Die haben das zurückgehalten bis zur Währungsreform. Ne? Und dann hat ja jeder 40 Mark gekriegt.
Wie haben Sie die Besatzer damals erlebt in Schwaben?
Die waren nicht dort.
Die
haben keine Kugelpfeifen dort. Da war alles friedlich. Dort war nichts. In Passau waren sie, die Besatzer. Das weiß ich von einer Freundin, von einer Schulfreundin. Die waren dann dort. Der Mutter ist, glaube ich, auch von den Besatzern vergewaltigt worden. Also das weiß ich. In Passau waren sie. Aber dort in den Schwaben war gar nichts. Die konnten das auch gar nicht ermessen, was wir mitgemacht haben. Das konnten die sich nicht vorstellen. Und darum hat man auch darüber nicht mehr geredet.
Ich habe jetzt schon einige Geschichten gehört, dass man als sogenannter Flüchtling von der einheimischen Bevölkerung auch nicht wirklich willkommen aufgenommen wurde.
Das stimmt. Da hieß es dann immer die Hürer Flüchtling. Die Hürer Flüchtling. Und meine Mutter und wir als Kinder, wir haben ja die Sprache gleich gelernt, den Dialekt. Das ist ja kein Problem. Ein Kind lernt sofort die Sprache.
Ja.
Und der schwäbische Dialekt, und meine Mutter hat immer gesagt, wenn wir heimgekommen sind aus der Schule und wir haben so geschwäbelt. Und meine Mutter hat immer gesagt, bei uns wird Deutsch gesprochen. Und darum haben wir auch Hochdeutsch gesprochen und Schwäbisch. Und meine Mutter hat immer gesagt, die können mich am Misthaufen ausrichten, wie sie wollen, ich verstehe kein Wort. Also meine Mama hat das nie mehr gelernt. Gell? Und ist ja klar, sie war eine erwachsene Frau, da tut man sie ja schwerer und sie wollte es auch gar nicht.
Ja, klar. Haben Sie in der Zeit damals auf der Flucht oder sowas eine Art persönliches Wunder erlebt?
Persönliches Wunder. Nein. Kann ich nicht sagen.
Dass Sie sagen, irgendwie das war wahnsinniges Glück, dass Sie irgendeine bestimmte Situation gemeistert oder überlebt haben?
Ja, es war halt ein Glück, dass wir dann noch rechtzeitig vor dem Krieg rausgekommen sind. Das war schon noch ein Wunder, dass wir diesen Zug noch gekriegt haben.
Ja.
Den letzten Zug.
Ja, Wahnsinn.
Weil das war schon, weil was wäre aus uns geworden? Die Polen haben dann Schlesien eingenommen und dann sind ja manche Deutschen dort geblieben, gell? Also die gesagt haben, wir gehen nicht. Und sind dort dann in den Polen, die Polen haben sie halt dann aus ihrer eigenen Wohnung geschmissen oder aus ihrem Haus. Es war ja Besatzer, die Polen waren ja dann, welcher Kanzler hat denn eigentlich Schlesien hergeschenkt. Welcher war denn das eigentlich?
Also der erste Bundeskanzler war Adenauer.
Aber Adenauer war das nicht. Irgendein Kanzler hat doch Schlesien hergeschenkt. Er hat also richtig gesagt, ich schenke das her. Das war schon so. Aber wie gesagt, das ist vorbei. Wir waren dann später noch einmal, das waren die 70er Jahre, da hat dann meine Mutter, mein Vater, die waren vorher schon mal dort, die wollten halt die Heimat noch einmal sehen. Und der Jörg Graf, glaube ich, wollten sie wiederfahren und dann wollten sie meine Schwester mitnehmen. Dann hat meine Schwester gesagt, ich habe keinen Bezug. Ich weiß ja nichts, ich war ja Baby. Mhm. Und dann haben sie halt mich gefragt und haben gesagt, ja, ich fahre mit. Und ich habe mich an vieles erinnert. Und da ist mir dann auch später gekommen, das kleine Häusl von meinen Großeltern, weil wir ja dort waren. Mhm. Und dann komme ich da rein und da denke ich, mein Gott, so kleine Stumm. Und wir waren so viele Leute da. Wie war das? Wie war das? Die Oma hat gekocht, die kleine Kich. Ja, furchtbar geil. Wissen Sie, da kommt er das so. Mhm. Da sagst du, sie haben alle hier Platz gehabt. Oben, ich weiß nicht wie, aber da denkst du, und die Polen, die dort gewohnt haben, in den Bahnwärterhäusern da, die haben uns also schnell aufgenommen und haben auch viel Geschirr gefunden im Garten, was meine Großeltern vergraben haben.
Was man alles vergraben hat damals, gell?
Und die blöde Satz, der kriegt er auch nicht lang. Also das werde ich nie vergessen, wenn man so ein Idiot, man so das Volk belügt und ja, belügt. Mhm. Ne? Weil das war in aller Munde. Ja, das kriegt er auch nicht lang. Ja, hat man gedauert.
Ja, viele Jahre lang.
Und wie gesagt, und dann das aufs Land, das ist jetzt hier in der Ukraine genau dasselbe. Die Leute, das heißt immer wieder von Großstädten, die fliehen aufs Land. Deswegen, der Krieg kommt immer hinterher. Sie kommt immer hinterher. Also es ist vielleicht, wo man denkt, ja, könnte ich davonkommen oder könnte Ruhe sein oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, aber wie gesagt, ja, diese Reise nach Breslau, das war schon. Also ich habe mich auch an die Häuser erinnert in Breslau und da war dann eine Lehrerfamilie drin in der Wohnung und abholen natürlich. Und ich habe schon an vieles erinnert und an das Rathaus. Und also man kann sich weit zurückerinnern.
Ja, das ist Wahnsinn, ja.
Das ist Wahnsinn, gell?
Ja.
Wie weit oft die Erinnerung geht. Und wie gesagt, bei meinen Großeltern, also mit. Also das war, und ich war das einzige Enkelkind. Meine Tanten, meine zwei, so wie ich im Wagen noch lag oder klar war, da haben die sofort mich betüttelt und also ich bin verwöhnt worden noch und nöcher. Also, und dann, ja.
Was ist für Sie Heimat heute? Ist Schlesien noch ein Teil von Ihrer Heimat?
Nein, gar nicht mehr. Nein, gar nicht. Ich habe dann, das war so ein Erlebnis, wo man dann. Wir waren eine Busreise, wo wir dann dort noch waren, in die 70er Jahre. Und da waren ja die Leute alle auch alte Leute in dem Sinn, die ihre Heimat wieder sehen wollten. Und beim Hinfahren war alles gut und schön und beim Heim. Und da waren junge Leute, waren bloß ich und zwei junge Männer. Der eine war mit seinen Eltern. Und die Reiseleiterin, die war auch noch ziemlich jung. Und die anderen waren ja alle so quasi Rentner. Und wenn wir dann heim sind, auf der Rückfahrt, da war dann so down, richtig down, gell, alles. Und da habe ich gesagt, so kann das nicht gehen. Und da bin ich dann zum Busfahrer gefahren, da habe ich gesagt, hast du ein Mikro? Und dann habe ich gesagt, ja. Und habe mich da hingestellt und habe mit denen geredet. Und habe gesagt, wisst ihr was, ihr habt jetzt eure ehemalige Heimat gesehen, aber wir fahren jetzt nach Hause.
Ja.
Sag ich, unser Zuhause ist jetzt in Bayern. Sag ich, jetzt lass den Kopf nicht hängen, wir trinken jetzt alle einen Schnaps und dann ist gut. Mhm. So habe ich geredet mit denen. Und dann habe ich eine Flasche Wodka gehabt und dann habe ich jedem einen Schnaps gegeben und habe gesagt, so, und jetzt sind wir wieder fröhlich, weil wir fahren jetzt nach Hause.
Mhm.
Ist klar, aber die wären ja auch nie mehr zurückgegangen, verstehst du?
Ja,
es war ja alles anders, es war ja alles polnisch besetzt und das Haus war weg oder die Wohnung war weg oder die waren ja nie mehr zurück, aber es war halt natürlich die Heimat früher.
Mhm, klar.
Und wissen, früher habe ich immer gesagt, wo ich jung war, ich könnte überall leben, ich könnte überall leben. Heute sag ich, nein, ich gehe da nicht mehr weg.
Ja, ja. Wenn man so fest verwurzelt ist, ist das mal ein bisschen was anderes.
Aber früher, wenn man so 25, 20 war oder so, da war doch das, ja, ich bin auch viel, dann später viel verreist. Ich war immer, wenn ich ein paar Tage Urlaub gehabt habe, war ich irgendwo auf einer Insel. Und ja, ich war in Moskau, ich war Madeira oder Malta oder überall. Ich habe mir schon die Welt anschauen wollen. Also, und meine Männer sind alle nicht geflogen, alle beide nicht. Da haben sie mal daheim bleiben müssen.
Ist so.
Ist so.
Was würden Sie denn der neuen, jungen Generation mit auf den Weg geben wollen?
Ich würde in erster Linie sagen, dass man wieder miteinander redet. Dass man nicht so nur mit dem redet, nur übers Handy redet. Mhm. Die Kinder im Bus, in der S-Bahn, in der U-Bahn, die reden nicht mehr miteinander, die dann nur noch übers Handy kommunizieren. Technik ist ja gut und schön. Ist ja alles gut, sollen sie alles haben. Aber bitte nicht abhängig davon sein, dass man das aufs Sachkastel legt und dass man stundenlang da reinschaut, das hat aber die Erwachsenen genauso.
Ja.
Ich möchte wissen, was da wichtig ist, wenn ich abrupt stehen bleibe. Und dann schauen muss, was das so abrupt ist, was sind aber ältere Genauso.
Ja.
Das ist nicht gut. Man muss reden, miteinander wieder reden. Man muss wieder reden. Also das ist was, was ich. Ich meine, ich hätte mir auch nicht im Kaffee können. Für was? Ich brauche es ja nicht. Das kostet bloß Geld. Ich meine, ich hätte es, okay. Aber mir gibt es nichts mehr. Meine Schwester war auch so. Die haben wir kuriert, die waren einmal da beim Geburtstag und dann hat sie es auch rausgeholt und hat dann gesagt, du, bei mir nicht. Bei mir bleibt das in der Tasche. Sag ich, wir sind hier und unterhalten uns. Hab ich gesagt, und das Ding interessiert niemand. Und dann hat sie es eingestellt. Also, ja. Und meine Schwester ist, also wir sind ja wie Tag und Nacht. Wir sind 5 Jahre auseinander und wir waren immer schon anders. Jeder anders. Und die hat sich für ihre Vergangenheit nie interessiert.
Mhm.
Aber es kommt natürlich daher, weil sie nur das kannte, wie sie aufgewachsen ist, wie sie denken konnte.
Ja, klar.
Mit 6 Jahren, 7 in dem Dorf.
Mhm.
Ich sagte, also, das ist ja die schönste Jugend und so weiter. Ja, so geht. Aber weiter zurück. Da habe ich es einmal aufgeklärt, was uns überhaupt passiert ist und wie die Flucht war. Sag ich, du hast dich ja nicht interessiert dafür. Du hast ja nie gefragt. Also ich habe gesagt, jetzt weiß ich nicht. Sag ich, jetzt gefragt, hätte ich dir das erzählt.
Wie hat diese Flucht Sie nachhaltig beeinflusst oder Ihr weiteres Leben?
Nein.
Gar nicht mehr?
Nein, ich habe mich dann arrangiert, immer wo war, wo wir hingezogen sind oder wo. Nein, eigentlich nicht.
Mhm.
Nicht. Ich meine, ich denke oft zurück, wie gefroren wir haben und was wir Hunger hatten. Und, aber irgendwie nicht. Mhm. Ich hatte keine Depression oder bin in kein Loch gefallen oder so. Also, nein, ich war immer sehr positiv, ich war immer lustig, ich war immer aufgeschlossen für alles. Also, es hat mich nicht irgendwie, nein.
Und es könnte ja sein, was Sie erzählt haben, wie viel Leid und Kummer man gesehen hat.
Ja, und trotzdem ist es dann, das war weg dann. Das, also man verdrängt es ja wieder.
Ja,
das ist ja klar, ganz weg wird das nie sein. Mhm. Aber man verdrängt es und sagt, na, wir haben ja Glück gehabt. Es tut uns leid, was da für andere passiert ist und so weiter. Aber wir haben ja überlebt, so in dem Sinn. Das ist zwar krass gesagt, aber es ist so.
Ja.
Es ist so. Also da war sich ja jeder. Selbst der Nächste, das
um weiterzumachen, muss man das wahrscheinlich auch.
Das muss man, sonst
um
kannst du
sich selbst zu schützen auch.
Nein, sonst kannst du nicht überleben. Das geht nicht.
Mhm.
Okay.
Ja.
Das, Und wie gesagt, wenn ich heute, und ich weiß nicht, manche Leute sagen natürlich, mit diesen Flüchtlingen, die heute überall herkommen, habe ich immer gesagt, eigentlich verlässt niemand seine Heimat freiwillig. Niemand.
Ja.
Nur Hunger, Arbeit, Not,
sonst Krieg natürlich.
Krieg. Ja. Sonst geht keiner freiwillig aus seiner Heimat. Ja, und dann sind solche dabei und so. Sage ich, bei uns waren auch solche dabei, die den unterm Arsch das Gewand geklaut hätten. Sage ich, die waren immer dabei. Immer. Es gab solche Leute, die dich beklaut hätten.
Und das hängt ja nicht von der Nation oder irgendwas ab, sondern vom Menschen selbst, einfach von der Person.
Nein. Also, und dann sage ich halt, ja, es ist fast schlimm, wenn die alle kommen. Und dann, aber auf der anderen Seite, die jungen Leute suchen ja eigentlich Arbeit. Und wir brauchen doch Arbeitskräfte. Wir haben doch keine. Mhm. Es will ja jeder junge Mensch heute nur studieren. Ja, dann haben wir doch lauter studierte Deppen. Ja, die, da müssen sie mir recht geben. Viele, die studiert haben, ich weiß das, die haben eine Linie studiert und rechts und links nichts. Das gibt's. Das gibt's viele. Ich weiß von meinem Mann, der Chef, der war Bankdirektor, der war nur Bankdirektor. Mhm. Und sonst nichts.
Ja.
Den hat die Welt nicht interessiert.
Der war der Alltag fremd wahrscheinlich, sondern nur diese eine Fahrbahn.
Ich sage immer, es sind studierte Deppen. Mhm. Das ist mein Spruch. Es kann nicht jeder studieren. Wir brauchen da Handwerker, wir brauchen da jemanden, der das Dach deckt oder den Wände malt. Oder brauchen wir doch.
Ja.
Und es ist ja halt so, dass die Handwerker nicht mehr schlecht verdienen wie früher, dass die minimal verdient haben. Die kriegen ja ein gutes Geld, so ist es ja nicht. Meine Tochter macht ja jetzt diese, ich weiß gar nicht, ob die schon war, diese Berufsmesse. In Polen, glaube ich. In Polen, ja. Und da werden dann die Firmen eingeladen. Mhm. Und die Geschäftsleute sponsern das auch. Und die jungen Leute verkaufen dann, und zum Beispiel da der Erdinger, der spendiert das Limo. Mhm. Oder der Metzger, das Leberkäse, also da und da die Semin. Und die jungen Leute können das verkaufen. Das kommt dann in die Kasse von der Schule, also in den Schulausflug oder sowas. Und sie können sich informieren bei den Leuten, was man tun kann.
Ja.
Oder was man lernen kann. Weil wenn du aus der Schule kommst, weißt du nicht, was du willst. Also das musst du dann erst irgendwann rausgerückt.
Das stimmt, ja.
Ne? Und manche haben ja auch Lehrer angefangen oder zu Ende gemacht und haben dann doch was anderes gelernt.
Ja.
Das kann man ja, das ist ja alles gut und schön. Aber irgendwo muss man halt mal schauen, sich informieren, was geht nicht.
Mhm.
Ne? Das ist schon eine tolle Sache mit der Berufsmesse. Das sind dann ganz begeistert alle. Mhm. Aber ich muss schon gewesen sein, ich habe mich gefragt, die war gestern in der Ausstellung da im Kaufhof.
Mhm.
Sie war ganz begeistert. Ganz begeistert. Mhm. Also, wissen Sie, machen ja diese von diesen Bilder von den alten Meistern und so weiter und so fort. Also, war toll, sag ich. Mhm. Ja. Aber die waren geladen, die haben Karten gekriegt. Karten, weil sonst musste er trotzdem Schlange stehen.
Ja, also, klar.
Ja, es ist auch zwar toll. Also, wenn man sich das, also, die haben dann. Von diesen alten Meistern, die Bilder, die sind ja oft 3x4 Meter, ne? Die da ja auch in Florenz hängen und so weiter. Und die haben die dann, sagt sie, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben, die haben das fotografiert und haben das dann auf Stoff gedruckt. Und dann weil die alten Bilder gehen ja nicht raus, ne?
Ja.
Und sagt sie, es war also toll, wie die das gemacht haben, also ganz, ganz. Und da war dann ihr Schwager und die Schwägerin dabei. Die sind hier auf Besuch, weil ihre Kinder in Urlaub sind. Die sind aus Friedewald, da in NRW. Und er war Professor irgendwann im Schloss oder so und hat sich da wirklich sehr interessiert für diese Ausstellung und war ganz begeistert. Und meine Tochter sagt, wir haben dann. Und die knüpft ja dann immer Kontakte mit ihr. Ja, die ist ja da ganz schwierig. Nein, also das war wirklich schön. Also.
Mhm.
Ja gut, Frau Höfner.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie die Geschichte erzählt haben. Ja. Mir ist es halt wichtig, dass es weitergegeben wird. Ja, eben auch, was auch erlebt wurde, auch an die jungen Menschen.
Meine Tochter sagte, meine Mutter, schreib's auf. Mhm. Und jetzt werden wir mal hinsetzen und werde es alles so zu Papier bringen.
Unbedingt.
Gell?
Es ist auch immer wichtig, dass es weitergegeben wird, dass man auch weiß, was
also,
die...
Man sollte es nicht vergessen.
Genau.
Man sollte es nicht, weil es so viel Leid war und so viel Unrecht. Mhm. Aber jeder Krieg ist Unrecht. Ja. Und jeder Krieg ist unnütz. Unnütz.
Ja.
Weil ich sage immer, wenn der den Krieg anzettelt, die Großen, die sollte man alle in das Stadion sperren und sieht, wie damals bei
den Gladiatoren kämpfen.
Gladiatoren, und da können sie sich die Körper einschlagen und das Volk sitzt da in Ruhe lassen, oder?
Ja.
Und alle sind Schutt und Asche und oh, das ist traurig.
Mhm.
Da wäre ich wehmütig da.
Ja, und wird irgendwie man nichts dazugelernt, gell?
Könnte
man
mal noch.
History Wissen. Heute geht es um die Flucht und Vertreibung aus den Ostländern sowie die neue Integration. Vor Kriegsbeginn 1939 lebten rund 4,6 Millionen Menschen im etwa 40.000 Quadratkilometer großen Schlesien. Als die sowjetischen Streitkräfte im Januar 1945 die Grenze zu Schlesien überschritten, begann für Millionen Schlesier bei eisiger Kälte die Zeit der Flucht. Offiziell evakuiert werden durften nur Frauen, Kinder und alte Menschen. Bei Minustemperaturen ließ der NSDAP-Gauleiter von Niederschlesien, Karl Hanke, etwa 60.000 Frauen und Kinder aus Breslau verjagen, weil er die Stadt zur Festung ernannt hatte. Die Evakuierung bzw. die Flucht der schlesischen Bevölkerung verlief in aufeinanderfolgenden Wellen, die vom Vordringen der sowjetischen Streitkräfte bestimmt jeweils verschiedene Landesteile ergriff. Etwa 1,6 Millionen flohen zunächst ins Sudetenland, weitere 1,6 Millionen weiter nach Westen. Die Flüchtenden gerieten oft zwischen die Fronten und in die Kampfhandlungen. Vielfach überrollte die rasch vorrückende Rote Armee die Drecks. Zehntausende Flüchtlinge starben an Kälte und Hunger oder wurden von sowjetischen Truppen misshandelt, vergewaltigt oder sogar ermordet. Die Zahl der Toten bei der Flucht und Vertreibung aus Schlesien ist nicht exakt bekannt. Ausweislich der Gesamterhebung zur Klärung des Schicksals der deutschen Bevölkerung in den Vertreibungsgebieten sind etwa 51.926 namentlich bekannte Schlesier nachweislich bei und als Folge der Vertreibung ums Leben gekommen, einschließlich etwa 2.300 Suiziden. Hinzu kommen 210.000 namentlich bekannte, ungeklärte Fälle. Davon etwa 93.000 mit Vermisstenhinweis und etwa 48.000 mit Todeshinweis. Für Breslau, das gesondert erfasst wurde, betragen die Zahlen 7.488 nachweislich Umgekommene, davon 251 Suizide, 89.931 namentlich bekannte, ungeklärte Fälle, davon etwa 37.000 mit Vermissten und 1.769 mit Todeshinweis. Von einer Flucht von der Roten Armee waren hauptsächlich die sogenannten Altreichsdeutschen betroffen, also Deutsche aus den damaligen Ostgebieten des Reichs, beispielsweise aus Pommern, Ostpreußen, Ostbrandenburg oder Schlesien. Diese Gebiete und damit auch ihre Einwohner waren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs Teil des deutschen Staates und damit auch von Beginn an Träger der deutschen Staatsbürgerschaft. Sie flohen schon relativ früh, beginnend etwa im Winter 44-45, vor Gräueltaten durch die sowjetischen Truppen. Dabei machten sie die meisten noch zu Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft auf den Weg, was die Fluchtbedingungen erheblich erschwerte. Trotz der Tatsache, dass es Evakuierungspläne gab, wurden diese in der Regel nicht rechtzeitig umgesetzt. Die Propaganda beharrte auf der Sicherheit der deutschen Reichsgebiete. Beim frühzeitigen Verlassen der Heimat drohte den Bewohnern die Todesstrafe. Daher verließen viele Deutsche ihre Heimat erst unmittelbar oder auch gleichzeitig mit dem Eintreffen der Roten Armee. Dies trug dazu bei, dass die Flucht oftmals chaotisch und unorganisiert ablief. Viele Flüchtende wurden Opfer von Vergewaltigungen, Verschleppungen zu Zwangsarbeit in die Sowjetunion oder Ermordung. Flüchtlingstrecks wurden oftmals von sowjetischen Kampfflugzeugen auf freiem Feld aus der Luft beschossen. Evakuierungszüge wurden attackiert und auch der verzweifelte Fluchtversuch tausender Ostpreußen über die zugefrorene Ostsee wurde durch Bombardements erschwert. Während die Unterbringung der ersten Flüchtlinge gegen Kriegsende sehr chaotisch verlief, entstanden bald die ersten Durchgangs- und Flüchtlingslager. Dort lebten die Vertriebenen auf engstem Raum unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Daher wurden viele bald bei der einheimischen Bevölkerung, vor allem auf dem Land, zwangseinquartiert. Die Einheimischen zeigten sich über die Neubürger oft wenig begeistert. Bayern nahm allein 2 Millionen Vertriebene auf und war damit eines der größten Aufnahmeländer. Jeder 5. Bayer der Nachkriegszeit war ein Vertriebener und sogar jeder 4. Oberbayer. Die Einheimischen mussten ihren oft geringen Wohnraum daraufhin jedoch nicht nur mit Ausgebombten, sondern jetzt auch noch mit Vertriebenen teilen. Deren Sprache und Kultur war dabei oftmals völlig fremd. Häufig wurden sie als Polen diffamiert. Besonders in Bayern wurden auch die Flüchtlinge aus den ehemaligen Gebieten Preußens aufgrund ihrer Herkunft und ihres Dialekts abgelehnt. Dabei gibt es jedoch auch Geschichten unglaublicher Solidarität und Hilfe zwischen Geflüchteten und Einheimischen. Es wird von lebenslangen Freundschaften berichtet. Schwierig war es vor allem für evangelische Flüchtlinge. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Bayern kaum Gemeinden mit gemischter Konfession. Auch die Schulen waren Konfessionsschulen, sodass Lehrer mit anderer Religion dort nicht unterrichten durften und Schüler lediglich als Gastschüler akzeptiert wurden. Trotzdem setzte schon bald eine Landflucht bei den Vertriebenen ein. Die Ausbildungs- und Wohnmöglichkeiten waren in der Stadt bald viel besser und auch die Hoffnung auf eine Rückkehr in den ursprünglichen Beruf bestand. Dennoch fand schon bald eine Vermischung mit der Aufnahmegesellschaft statt. Vor allem vertriebene Männer schlossen aufgrund des Männermangels bald Mischehen mit einheimischen Frauen. Für junge Männer war es daher erheblich leichter, Anschluss zu finden als für junge Frauen. Auch fiel es Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr viel leichter als Älteren, die oftmals einen Großteil ihres Lebens im Herkunftsland verbracht hatten und weniger Zeit in der Aufnahmegesellschaft verbringen würden. Teilweise wurden Kinder dabei von ihren Eltern zur Assimilation ermutigt. Teilweise versuchten sie, eine Verbundenheit mit der alten Heimat aufrechtzuerhalten. Viele hatten noch lange den Wunsch, in ihre Heimat zurückzukehren. Es wurden Parteien und Landsmannschaften der einzelnen vertriebenen Gruppen zur Wahrung der Interessen und des Brauchtums gegründet. Dennoch glückte die Integration innerhalb der ersten 20 Jahre nach der Flucht für die meisten, was einen vergleichsweise sehr kurzen Zeitraum darstellt. Dennoch nutzten viele die Chance, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ihre alte Heimat zu besuchen. In der Regel jedoch nicht als Rückkehrer, sondern als Gäste. Oft entstanden Freundschaften mit den neuen Bewohnern der Häuser und es hatte fast den Anschein, als könnten die Wunden des Zweiten Weltkriegs und des Kalten Krieges wieder heilen. Ich bin sehr dankbar, dass mir Brigitte ihre Geschichte erzählt hat. Sie steht stellvertretend für so viele Schicksale, vor allem auch für das der Kinder, die auf der Flucht waren. Ihr ist es besonders wichtig, an das Vergangene zu erinnern, um so einen besseren Dialog zwischen den Generationen zu schaffen. Die Kinder aus ihrer Generation haben Unvorstellbares durchgemacht und erlebt. Letztendlich war jeder Tag ein Kampf ums nackte Überleben. Mit ihrer alten Heimat fühlt sich Brigitte nicht mehr allzu sehr verbunden. Anders als viele andere, die der verlorenen Heimat immer noch nachtrauern und diese nicht vergessen können. Sie selbst hat jetzt hier in Oberbayern Wurzeln geschlagen und fühlt sich heimisch. Dennoch kann sie sich noch an sehr viele Details von damals erinnern. Wenn auch du dir Brigittas Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn du den Podcast gerne unterstützen würdest, dann würde ich mich sehr über einen Abo und eine positive Bewertung freuen. Falls du sogar jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, dann schreib mir eine E-Mail. Wenn du noch mehr Einblicke in meine Recherche oder Details zu den Folgen erfahren möchtest, dann kannst du meinen Instagram-Account oder auch den WhatsApp-Kanal abonnieren. Genauere Infos dazu findest du in den Shownotes. Schalte das nächste Mal auch wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.